Ganz herzlich willkommen zur 87. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch drei kurze Infos. Ihr könnt euch immer noch für das erste Selbstwort-Betroffenen-Treffen am 15. und 16. Februar 2025 anmelden. Dieses Treffen wird in Rösrath-Forsbach stattfinden. Das ist in der Nähe von Köln und ist auch mit Bus und Bahn gut erreichbar. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website, wo ich eine Rubrik eingerichtet habe, die Treffen 2025 heißt. Ich werde euch dann immer über Instagram, Facebook und meine Website mit entsprechenden Infos versorgen. Ich freue mich riesig. Das zweite ist, mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das Dritte, auf meiner Website, die auch in den Shownotes verlinkt ist, gibt es einen PayPal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir aber alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich aber ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren kann, unter die Arme greifen möchte. Vor kurzem habe ich endlich mal wieder einen Text zugeschickt bekommen, den ich in dieser Folge vorlese. Darin erzählt Celine, die heute 20 ist, vom Suizid ihrer damals 17-jährigen Schwester. Celine war selbst zu dem Zeitpunkt erst 7 Jahre alt. Bevor ihr nun aber diese Folge hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Celines Geschichte. Es war, als hätte die Zeit ihren Fluss verloren. Ich erinnere mich an die Unschuld eines Kindes, das auf dem Spielplatz lachte. Die Freiheit des Seins, unbefleckt von den Sorgen des Lebens. Der Tag sollte kommen, an dem der Himmel seine Farbe verlor. Und ich, so klein, verstand nicht, warum das Lachen verstummte. Die Hände zu klein, um den Schmerz zu greifen. Die Schwere in der Luft spürte ich dennoch, ohne sie zu verstehen. Ich suchte nach Geräuschen, die immer da waren, nur um zu merken, dass die Stille ihre Plätze eingenommen hatte. Ich wusste nicht, was es bedeutete, dich zu verlieren, aber ich fühlte die Leere wie eine stille Kluft, die sich langsam auftat, während ich versuchte, weiterzugehen. Liebe Elisa, ich kann dir nicht genug danken dafür, wie mir dein Podcast geholfen hat und immer noch hilft. Jahrelang habe ich mich nie auch nur ansatzweise mit dem Thema auseinandergesetzt, nur gezwungenermaßen. Da war niemand, der mein Leid verstanden hat. Du hast doch überhaupt nicht verstanden, was damals passiert ist. Deine Eltern haben dagegen ein Kind verloren. Das ist schlimm. Das ist die Zeile, mit der ich jahrelang durchs Leben ging. Dabei war ich selbst noch ein Kind und manchmal fühlte ich mich so, als wäre ich es immer noch. Vor einiger Zeit bin ich erneut mit dem Thema Suizid konfrontiert worden und habe nach Erklärungen und Antworten gesucht. Und das, obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt bereits bestens mit psychischen Erkrankungen und ihren fatalen Folgen auskannte. Ich habe nach etwas gesucht, das ich bis dahin nicht hatte. Menschen, die auch diesen Schicksalsschlag erlitten haben und Gefühle ausgesprochen haben, die ich bis dahin nicht definieren konnte. Ich habe komischerweise deine Folge erst relativ spät gehört. Ich bin wirklich zutiefst berührt von deiner Geschichte und unglaublich beeindruckt davon, wie du heute hier stehst und anderen Menschen die Chance gibst, gehört zu werden. Ich danke dir dafür. Jetzt folgt ein Tagebucheintrag, den ich ungefähr 3 Jahre nach dem Suizid meiner Schwester geschrieben habe. Es ist einer von vielen Einträgen, in denen ich immer und immer wieder den Tag in allen Einzelheiten aufgeschrieben habe, um zu verstehen, was passiert ist. Mit 10 Jahren habe ich diesen hier geschrieben. Heute ist Donnerstag. Ich sitze am Tisch und mache meine Hausaufgaben. Einige Minuten später höre ich, wie das Handy von Papa klingelt. Er geht ran und bemerkt, dass es ist. Was ist passiert? Fragt er, als hätte er schon Bescheid gewusst. Ich kann nicht hören, was sie sagt, sondern achte nur auf die Gesichtsausdrücke und Handlungen meines Papas. Mama steht neben Papa und hört scheinbar, was sie sagt. Weg ist sie. Papa ist sprachlos. Er legt auf und geht zum Fenster. Er bricht zu Boden und fängt an zu weinen. Jetzt mache ich mir Sorgen, denn Papa weint nie. Ich gehe hin und frage, was los ist. Er weint bloß. Ich flitze durch die dunkle Wohnung und bemerke, dass Mama auch weint. Ich weiß nicht, was ich tun soll und verstecke mich in meinem Zimmer. Nach 2 Stunden kommt Mama in mein Zimmer und ich erfahre endlich, was los ist. Meine Schwester ist tot. Ich bin scheinbar zu sehr in Gedanken und kann nicht ganz realisieren, was los ist. Ich spürte nichts. Und trotzdem strömten die Tränen aus meinen Augen. Ich konnte es nicht kontrollieren. Ich weinte und weinte, obwohl ich immer noch nicht wusste, was wirklich passiert war. Ich hörte es zwar, aber was es bedeutete, wusste ich nicht. Am Abend sitze ich noch immer in meinem Zimmer. Ich weiß jetzt mehr und habe sehr viele Fragen. Mama sagt, sie hat sich wie Jesus an der Wand aufgehängt. Papa sagt, sie hat das selbst gemacht. Selbstmord, sagt er. Warum macht sie denn so etwas? Das tut doch weh. Ich weinte mich in den Schlaf. Allein. Der Tag war da. Ich war wirklich aufgeregt. Es war mit 7 meine erste Beerdigung. Alle sind schwarz gekleidet. Warum? Es ist doch ein schöner Anlass, wenn Menschen in den Himmel kommen. Anfangs durfte ich in ein ganz dickes Buch meinen Namen reinschreiben und dann waren wir in einer Kirche. Am Grab stehe ich nun. Ich stehe neben meiner Tante. Als ich aus unerklärlichen Gründen anfangen muss zu weinen, renne ich zu Mama. Als Erinnerung durfte ich einen leuchtenden Stein mitnehmen. Es war traurig. Das erste Mal. Als ich, um meine Geschichte hier niederzuschreiben, alle Briefe und Tagebucheinträge herausgesucht habe, habe ich mich gefragt, welcher es am prägnantesten beschreibt, wie ich mich gefühlt habe. Ich wollte es selbst verstehen, da ich auch angehende Grundschullehrerin bin und es mir hilft, die Trauerreaktionen mancher Kinder besser einzuordnen. Rückblickend finde ich es sehr eindrücklich zu sehen, wie sehr mir das Schreiben geholfen hat. In meiner jetzigen Rolle als Pädagogin könnte ich niemals glauben, dass dieser Text und dieser Schreibstil mit den beschriebenen Emotionen von einer 10-Jährigen geschrieben wurde. Aber so war es. Das war es also. Als ich 7 Jahre alt war, hat sich meine 17-jährige Schwester das Leben genommen. Es ist ein komisches Gefühl, es so aufzuschreiben, als wäre es wirklich ein Fakt. Auch wenn ich weiß, dass es einer ist. Ausgesprochen habe ich diesen Satz bis heute nicht. Bis auf diesen prägnanten Tag ist mir über dieses ganze Jahr auch fast nichts im Gedächtnis geblieben. Ich weiß noch, dass ich danach wieder in die Schule gegangen bin, damals meiner Klassenlehrerin auf mich zukam und mir gesagt hat, wie leid es ihr täte. Erzählt habe ich damals niemandem davon. Ich wusste ja auch nicht einmal, was genau eigentlich passiert war. Selbstmord, wie mein Papa es gesagt hatte. Ich konnte nichts damit anfangen, aber fest stand, dass meine Schwester weg war. Und ich allmählich das Gefühl bekam, dass sie nicht wiederkommt. Ich habe ihr unzählige Briefe geschrieben, habe sie gefragt, wann sie denn wiederkommt und dass sie mir ruhig das Geheimnis erzählen kann, was denn wirklich passiert ist. Ich wollte es einfach nicht begreifen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es richtig so war, nicht länger als vielleicht 2 Wochen traurig zu sein. Es gab eigentlich niemanden, der mir gesagt hat, wie ich mich verhalten sollte, was ich tun sollte, was ich fühlen sollte. Ich war einfach da und wusste nicht, was ich mit der Information anfangen sollte, dass sie nie mehr zurückkam. In einem Brief habe ich ihr die folgende Frage gestellt: Hattest du mich gar nicht lieb oder warum bist du gegangen? Es zerbricht mir für mein damaliges Ich das Herz, das zu lesen, weil es mir zeigt, wie wenig ich darüber aufgeklärt wurde, wie wenig darüber gesprochen wurde, warum ein Mensch so etwas macht. In keiner Silbe wurde mir je zugesichert, dass es nicht meine Schuld war. Und auch wenn ich ein kleines Kind war und ich heute niemals sagen oder denken könnte, dass überhaupt ein Außenstehender an einem Suizid schuld sein kann, hatte ich mit meinen 7 Jahren ein Schuldgefühl. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, auch die Jahre danach. Ich habe geglaubt, dass mir eine Liebe vorgetäuscht wurde, dass ich einfach nicht gut genug war, um sie am Leben zu halten. Was ein völlig absurder Gedanke. Was aber am allerschlimmsten war, war, dass meine Eltern so in ihrer eigenen Trauer versunken sind, dass ich mich in dieser Zeit so allein und so einsam gefühlt habe, wie sich kein Kind fühlen sollte. Aus meinem Studium und eigenen Nachforschungen weiß ich, dass es für ein Kind eines der traumatischsten Dinge ist, eine Bezugsperson zu verlieren. Aber auch von meinen anderen Bezugspersonen habe ich mich im Stich gelassen gefühlt. Auch wenn ich heute weiß, dass es für meine Eltern alles andere als leicht war. Über meine Schwester kann ich noch ein wenig erzählen. Sie war ein sehr fröhlicher Mensch, so wirkte sie zumindest auf mich. Wirkt denn auf Kinder nicht alles bunt und fröhlich, außer wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen? Meine Schwester war damals meine zweite Bezugsperson. Meine Mutter war schon vor ihrem Suizid psychisch angeschlagen. Ich habe auch schon vor ihrem Tod häusliche Gewalt erfahren und bin demnach in keinem stabilen Umfeld aufgewachsen. Irgendwann wohnte meine Schwester dann auch gar nicht mehr bei uns. Nur noch am Wochenende kam sie uns besuchen. Das war sehr schwer für mich. Ich weiß noch, dass sie gerade ihr Abitur gemacht hat und dann ins Ausland wollte. Sie hat mir immer aus den Schulbüchern vorgelesen, von denen ich damals noch nichts verstanden habe. Ich machte mit ihr viele Erfahrungen, die ich eigentlich mit meinen Eltern machen sollte. Ich habe noch unzählige Postkarten, die sie mir von Schulausflügen und Studienfahrten geschickt hat. Sie hatte ein ganz bezauberndes Lächeln, richtig ansteckend und hat mich immer getröstet, wenn Mama wieder ausgerastet ist. Ich habe sie wirklich geliebt und sie als Vorbild gesehen. Es war selbst in diesem Alter, in dem das für Kinder eigentlich noch alles unbegreiflich ist, für mich, als hätte man mir die Luft zum Atmen genommen. Ich wusste nicht ganz, an welcher Stelle ich es einfügen sollte, deswegen einfach hier, als Übergang. Den folgenden Text habe ich mit 14 verfasst und als ich ihn mir vor ein paar Tagen durchgelesen habe, habe ich gedacht, dass es sehr passende Worte sind. Deine Stimme war wie warmer Regen, der sanft auf meine Seele fiel. Jetzt weht nur noch der Wind verlegen und alles ist so still, so still. Du flogst davon auf leisen Flügeln, wie ein Vogel in der Nacht. Ließt du mich im Schatten stehen, hast du an mich nicht mehr gedacht? Die Wolken tragen schwere Schleier, der Tag verbirgt dein Angesicht. Nur in den Träumen leuchten Felder und du tanzt im Sonnenlicht. Vielleicht warst du der müde Vogel, der keinen Zweig zum Ruhen fand. Nun weht dein Leid durch meine Tage, wie sanfter Wind aus deiner Hand. Dein Schmerz ist wie ein leises Echo, das durch die Herzen weiterzieht. In meinen Adern rauscht dein Flüstern, als ob es nie zu Ende geht. Ich weiß heute nicht, warum ich damals so schreiben konnte, denn jetzt könnte ich es, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht hat der Latein-Leistungskurs und das ständige Analysieren von Gedichten ja doch seine Auswirkungen gezeigt. Als ich vor einigen Tagen durch die Kiste mit all den Briefen gegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich dies vorher nie getan habe. Ich habe sie geschrieben, ja, jahrelang. Habe sie sogar eine Zeit lang in eine Box an mein Fenster gestellt, in der Hoffnung, dass am nächsten Tag eine Antwort darin liegt. Aber gelesen habe ich sie nie wieder. Das war sehr schwer für mich, auch wenn das alles nun schon so lange zurückliegt. Aber wie ich es dort schrieb, es ist, als ob es nie zu Ende geht. Meine Eltern sind beide nach dem Suizid meiner Schwester in eine ewige, bis heute anhaltende Trauer versunken. Und ich kann es ihnen nicht mal verübeln, weil ich heute weiß, wie traumatisch diese Erfahrung auch für sie war und was es mit einem Elternteil macht, wenn man ein Kind verliert. Mein Papa hat sich lange Zeit nichts anmerken lassen. Er ist einfach weiter durchs Leben gegangen, als wäre nichts gewesen. Meine Mama allerdings ist im wahrsten Sinne des Wortes abgestürzt. Abgestürzt in die Tiefe des Lebens, die Dunkelheit und die düsterste Zeit ihres Lebens. Ich weiß noch, dass sie plötzlich anfällig für jede stressbedingte Krankheit war. Es hat nicht mehr aufgehört, aber keiner aus der Familie ist jemals nach diesem Vorfall zu einem Therapeuten oder Ähnlichem gegangen. Heute hätte ich mir gewünscht, meine Eltern hätten mich nach diesem Vorfall zu einem Psychologen oder etwas Ähnlichem geschickt, weil sie selbst nicht die Kraft hatten, für ein Kind da zu sein, aber wie ich es leider sagen muss, wurde ich einfach stehen gelassen. Als das Kind, das es schon verarbeiten wird. Als ich dann einfach weitergelebt habe und meine Briefe geschrieben habe, kam ich irgendwann auf der weiterführenden Schule an. Ich habe plötzlich gemerkt, dass etwas nicht ganz stimmte. Aber ich konnte es nicht einordnen. Ich spürte eine gewisse Unruhe in mir, als wäre da etwas, das an die Oberfläche möchte. Ich wusste nicht, was es war. Jahrelang hatte ich dieses unbeschreibliche Gefühl. Ich habe mit einer Freundin, die ich dort kennengelernt habe, das erste Mal überhaupt über das Ereignis gesprochen. Ich kann mich nicht an viel erinnern, aber das war jetzt auch kein Alter, in dem man sagen kann, man weiß unbedingt, was Suizid ist. Ich kann mich jedoch an eine bestimmte Situation erinnern. Ich bin an diesem Tag mit ihr zur Schule gelaufen und ich kann mich nicht erinnern, wie wir auf das Thema gekommen sind, geschweige denn, wie es ausging. Aber was ich weiß, ist, dass sie mich gefragt hat, wie sie es eigentlich gemacht hat. Und ich sagte zu ihr, sie hat sich aufgehängt wie Jesus, mit Nägeln. Bis zum heutigen Tag habe ich meine Eltern nie mehr gefragt, was genau sie eigentlich damit meinten. Nachdem ich mich nun intensiver mit der Thematik beschäftigt habe und auch alt genug bin, um das einzuordnen, würde ich sagen, dass diese Aussage nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob meine Eltern es zu brutal fanden, zu sagen, dass sie sich mit einem Seil erhängt hat. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich die Vorstellung, wie Jesus an der Wand hängen, nur noch schrecklicher. Und ich kann mir nicht erklären, was die Intention dahinter war. Aber ich habe sie nie gefragt und werde es vermutlich auch nie tun. Ich habe also weiter mein Leben gelebt, so halbwegs zumindest. Niemals wurde sie auch nur im Hauch erwähnt, außer in den gewissen Situationen. Irgendwann ist Mama nämlich schwer depressiv geworden. Mit 12 wusste ich auch noch nicht ganz, was das eigentlich bedeutet, aber habe es nun denn hautnah erlebt. Ich kam von der Schule nach Hause und traf meine Mutter weinend im Bett an, während sie mir sagte, dass sie nicht mehr leben wollte. Für mich war das mit einer der schlimmsten Zeiten meiner Jugend, denn ich hatte, wie ich zu dem Zeitpunkt dann bemerkte, eine extreme Verlustangst entwickelt. Ich hatte bereits eine Bezugsperson verloren und es sah alles danach aus, als würde ich noch eine verlieren. Mein Papa hat sich nur noch in die Arbeit gestürzt und war mit den Nerven selber völlig am Ende. Ich wusste nicht, was ich mit meinen 12 Jahren machen sollte. Es ging so weit, dass ich irgendwann länger in der Schule geblieben bin, freiwillig, weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme, wäre es möglich, dass Mama es nicht mehr ausgehalten hat. Ich war in ständiger Alarmbereitschaft und bin, wie ich es heute auffassen würde, in einem sehr jungen Alter bereits in eine Art Mutterrolle geschlüpft. Ich hatte so eine Angst, sie auch noch zu verlieren, dass ich bereit war, alles zu tun, damit dieser Fall nicht eintritt. Ich hatte kein Vertrauen mehr in irgendeinen Menschen. Es war, als würde ich den Suizid meiner Schwester erneut erleben, nur mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal, wie ich meinte, alt genug war, um sie davor zu beschützen. Es hat mir so eine Angst gemacht. Und ich bin immer noch alleine durch all das gegangen, weil ich nicht verstanden habe, dass mich diese Situation überhaupt belasten darf. Irgendwann war ich dann in der 8. Klasse. Es ging mir so schlecht. Ich hatte eine depressive Mutter zu Hause, die mir gleichzeitig den außerschulischen Kontakt zu Freunden verbot, die ich dadurch dann auch irgendwann verloren habe. Gleichzeitig habe ich mich zum ersten Mal zutiefst mit dem Thema Depressionen und Suizid beschäftigt, um herauszufinden, was mit Mama nicht stimmt. Ich dachte jetzt, dass sie sich bei meiner Schwester angesteckt hat. Und wenn man es sich genau überlegt, ist Suizid auch ansteckend. Und dann hatte ich Angst, dass ich mich selbst anstecke. Ich hatte plötzlich so viele Fragen. Auf einmal kam es mir so vor, als wäre der Suizid meiner Schwester gestern gewesen. Ich habe Hilfe gebraucht, aber wusste nicht, wie ich sie bekommen kann. Ich habe dann meine damalige Biolehrerin per E-Mail angeschrieben. Ich war schon immer eher zurückhaltend und hätte es in keinem Fall geschafft, sie persönlich anzusprechen. Ich habe sie in der E-Mail gefragt, warum sich ein 17-jähriges Mädchen von heute auf morgen umbringt. Ich habe ihr nicht erzählt, was passiert ist. Nein, ich habe einfach nur diese Frage gestellt. Und bis heute bin ich diesem Menschen unendlich dankbar, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Antwort darauf bekommen habe. Dass ich nicht das Gefühl hatte, völlig unbegründete Emotionen zu empfinden. Es war das erste Mal in meinem Leben, seit dem besagten Tag, dass ich gespürt habe, dass ich nicht allein bin und dass da jemand ist, der mich unterstützt. Ich habe dieser Lehrerin mein Leben zu verdanken, auch weil sie abgesehen von diesem einen Thema immer für mich da war. Sie hat meine ständigen E-Mail-Romane immer beantwortet, war für mich da und hat immer die passenden Worte gefunden. Ich habe bis heute noch ab und zu Kontakt zu ihr und habe ihr zu verdanken, dass ich überhaupt jemals damit angefangen habe, mich nicht für alles und jeden verantwortlich zu fühlen. Meine Schulzeit war eine sehr prägende und schwierige Zeit. Durch das Trauma und die Depression meiner Mutter habe ich mich wirklich oft mit meiner Mutter gestritten. Ich durfte mich nicht mit Freunden treffen, war also außerhalb der Schulzeit und vor allem in den Ferien komplett isoliert. Die ständigen Streits und Diskussionen und die ganze Situation haben es irgendwann so weit gebracht, dass ich in der Oberstufe selbst in ein gefährliches Loch gefallen bin. Und da war ich wieder an dem Punkt, wo es sich anfühlte, als hätte ich es gestern erlebt, als wäre ihr Suizid gestern passiert. Ich habe mich in einer Spirale wiedergefunden, in der ich endlich verstanden habe, was damals eigentlich wirklich passiert ist, weil ich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens selbst diese Gedanken hatte. Ich habe verstanden, was in ihrem Kopf vorging, und das habe ich als so schlimm empfunden, dass ich zum ersten Mal nach all diesen Jahren zu ihr sagen konnte, es tut mir leid, dass du so alleine warst. Zuvor habe ich gewusst, dass es eine Krankheit war und man diese manchmal genauso wenig heilen kann wie Krebs, nur dass die Depression so lange unentdeckt geblieben ist, bis es zu spät war. Und ich weiß, dass sie völlig alleine war, denn niemand hatte auch nur ansatzweise eine Ahnung, was passieren wird. Das ist mir bewusst geworden. Ich habe plötzlich angefangen, panisch alte Fotos herauszusuchen, um die Antworten zu finden, die ich suchen wollte. Was ich auf den Fotos suchte, war der Zeitpunkt, an dem sie ihr Lachen verloren hat. Ich legte alle Fotos auf mein Bett und sortierte sie, chronologisch. Wenn ich zurückdenke, sähe es für mich so aus, als hätte ich gerade versucht, einen Kriminalfall zu lösen. Ich suchte auf den letzten Fotos, die ich hatte, nach dem Zeichen. Was man sagt, dass man einem depressiven Menschen ansieht. Die Augen waren es. Und so unglaublich das jetzt klingen mag, ich habe es gefunden. Ich habe gesehen, wie das Funkeln in den Augen auf dem letzten Bild nicht mehr da war. Das Lächeln sah so erzwungen aus. Ich konnte es wirklich sehen, als würde sie mir ins Ohr flüstern, wo ich danach suchen muss. An diesem einen Tag saß ich auf meinem Bett, mit diesen Bildern vor mir. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum es genau dieser Tag war, an dem ich plötzlich ganz schnell danach suchen wollte, aber ich war in einem Schockzustand, als hätte ich es in dem Moment erfahren. Und dann musste ich mich übergeben. Mir ist so schlecht geworden, als ich gesehen und realisiert habe, dass es ihr wirklich so unfassbar schlecht ging. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was, wenn ich älter gewesen wäre? Hätte ich es gemerkt? Hätte ich es verhindern können? Hätte sie sich mir anvertraut, wenn ich älter gewesen wäre? All diese Fragen und noch mehr schossen mir durch den Kopf. Ich konnte und wollte es einfach nicht glauben, dass sie tot war. Ich kann wirklich sagen, dass das der Tag war, an dem ich zum ersten Mal wirklich zu 100% begriffen habe, was passiert ist. Ob ich es davor nicht wollte, weiß ich nicht. Aber es fühlte sich plötzlich so an, als wäre es gestern gewesen, als wäre es eben jetzt, in dem Moment passiert. Auf einmal überkam mich eine Welle der Trauer, die ich so noch nicht erlebt hatte. Und sie hielt lange an, bis heute. 2020 ist es dann einfach nochmal passiert. Ich habe erneut jemand durch einen Suizid verloren und auch, wenn es dieses Mal eine Freundin war, mit der ich nicht mehr so häufig Kontakt hatte, traf es mich volle Breitseite. Ich habe nicht einmal meinen Eltern bis heute davon erzählt, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe es während der Schulzeit erfahren. Es war eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe darauf gestarrt, minutenlang, und wusste mir nicht zu helfen. Ich bin wortlos mitten am Schultag nach Hause gegangen. Die einzige Person, die davon wusste, war meine Bio-Lehrerin, die zu dem Zeitpunkt dann meine Englischlehrerin war. Ich habe ihr ungefähr eine Woche später eine E-Mail geschrieben. Ich habe mir unglaubliche Vorwürfe gemacht, da sie ein paar Tage zuvor ein Foto in ihrem Status hatte, auf dem sie so ein, wie ich es damals nannte, typisch depressiver Spruch stand. Ich habe ihr darauf geantwortet. Heute würde ich meine Antwort und meine Wortwahl wirklich als sehr unbedacht bezeichnen. Ich habe mir unglaubliche Vorwürfe gemacht, nicht genau hingeschaut zu haben. habe mich so geschämt, dass ich als Hinterbliebene es nicht erkannt habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit all dem umgegangen bin. Ich weiß nur, dass ich nach diesem Vorfall in ein Loch gefallen bin. Ich hatte Träume, in denen ich gesehen habe, wie sich meine Schwester umbrachte. Es war schrecklich. Dieses Mal war ich aber nicht ganz allein. Ich wusste, dass ich mich immer bei meiner Lehrerin melden konnte. Auch wenn es nur ein Text war, in dem ich ihr meine Gedanken aufgeschrieben habe. Aber es war der Unterschied, den ich gespürt habe. Ein Zitat aus der Mail, die sie mir damals geschickt hat, lese ich mir bis heute noch so unglaublich oft vor. Es ist zwar auf Englisch, aber vielleicht gibt es das Zitat ja irgendwo auf Deutsch. Es war ein Zitat von einem amerikanischen Autor, Dan Harmon. The most important thing I can say to you is, please don't deal with it alone. There is an incredible, miraculous magic to pushing your feelings out. Even writing, I want to die, on a piece of paper and burning it will feel better than thinking about it alone. Output is magical. Dark thoughts will echo off the walls of your skull. They will distort and magnify. When you open your mouth, or an anonymous journal, or blog, or sketchpad, these thoughts go out. They'll be back, but you gotta get them out. Vent them. Tap them. I know you don't want to, but try it. Zu Deutsch: Bitte mach es nicht mit dir alleine aus. Es liegt eine unglaubliche, wundersame Magie darin, seine Gefühle auszudrücken. Selbst wenn man »Ich möchte sterben« auf ein Blatt Papier schreibt und es verbrennt, fühlt es sich besser an, als nur darüber nachzudenken. Es herauszulassen ist magisch. Dunkle Gedanken werden von den Wänden deines Schädels widerhallen, sie werden verzerrt und vergrößert. Wenn du deinen Mund öffnest, gehen diese Gedanken raus. Sie werden zurückkommen, aber du musst sie rauskriegen. Entlüfte sie, mach auf sie aufmerksam. Ich weiß, dass du es nicht willst, aber versuche es. Ich fand diese Worte sehr passend gewählt. Ich wollte einerseits nicht diese ganze Last auf diese eine Person übertragen. Andererseits hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, nochmal allein durch so etwas zu gehen. Und wenn meine Lehrerin das hier irgendwann abhört, kann ich ihr jetzt ruhig noch zum 10. Mal sagen, dass ich ihr unendlich dankbar dafür bin. Ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen. Habe alles weiter ausgehalten, den ganzen Stress. Ich habe gemerkt, dass ich mich für jeden verantwortlich gefühlt habe, nur nicht für mich selbst. Und das ist auch heute noch ein Problem, gegen das ich täglich ankämpfe. Jetzt bin ich 20, bin angehende Grundschullehrerin und habe die tollsten Freunde, die man sich wünschen kann. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich einfach nicht verstanden fühle von Nichtbetroffenen und von denen, die es in die Schublade, ist ja schon Ewigkeiten her, schieben. Ich habe es noch einige Male getan, von dem Ereignis erzählt, aber von keinem habe ich gehört, was ich hören wollte. Teilweise war ich schockiert davon, dass darauf entweder kaum eine Reaktion kam oder Sätze wie »Ja gut, aber da warst du ja noch ein Kind, Kinder verarbeiten sowas ja doch besser« oder »Ist ja nun schon lange her«. Na und? Ich habe das Gefühl, dass man sich in fast alle Situationen eines Menschen einigermaßen hineinversetzen kann, man zu fast jeder Lebenslage einigermaßen passende Worte zugesprochen bekommt. Bloß nicht, wenn man einen Menschen durch Suizid verliert. Ich habe das Gefühl, nein, ich weiß sogar ganz sicher, dass eine nicht betroffene Person niemals diese zuvor vielleicht sogar fremden Emotionen nachempfinden könnte. Niemals könnte ein Außenstehender verstehen, wie es ist, die Gefühle von Trauer zu spüren, sie aber nicht regulär einordnen zu können. Einen Menschen durch Suizid zu verlieren, war für mich und ist sicher für jeden Betroffenen eine völlig andere Welt, als jemanden auf natürliche Art zu verlieren. Ich kann die Trauer eines Suizidhinterbliebenen nicht als reguläre Trauer bezeichnen. Es ist vielmehr ein Zustand. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern auch Gefühle von Schuld, Wut, Scham und tiefen Fragen nach dem Warum, oft ohne Antwort darauf. Hier möchte ich übrigens kurz einfügen, dass es keine Abschiedsbriefe von meiner Schwester gab, die sie hinterließ. Ich würde die Trauer als einen Kampf mit quasi unsichtbaren Fäden beschreiben, die sich um das Herz winden und einfach nicht zu entwirren sind. Die Suche nach Antworten in einem endlosen Labyrinth zieht sich durch das ganze Leben eines oder einer Hinterbliebenen. Die Trauer ist geprägt von Unvollständigkeit, das Gefühl, dass etwas abrupt abgebrochen wurde. Es ist ein Zerreißen zwischen Liebe und Unverständnis. Es bleibt zum Verlust und den unzähligen Emotionen zudem eine unerklärbare Stille, die nach einem letzten Schrei übrig bleibt. Wenn sich jemand das Leben nimmt, dann hat diese Person keinen anderen Ausweg mehr in ihrem Leben gesehen, als es zu beenden. Es gab nichts mehr, was den Schmerz in dem Moment, in dem die Entscheidung getroffen wurde, überwiegen konnte. Als Angehöriger zu wissen, dass vielleicht ein Anruf gereicht hätte, ist ein Gefühl, das ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen würde. Ich bin zwar erst 20 und der Tod meiner Schwester war meine erste Begegnung mit dem Thema Tod, aber im Laufe meines Lebens habe ich auch andere Menschen, erwartet und unerwartet, verloren. Da der Suizid meine erste Erfahrung mit dem Tod war, habe ich bis heute Schwierigkeiten, mit einem normalen Verlust angemessen umzugehen. Oft steigere ich mich sehr in das Geschehene hinein und dachte selbst, als mein sehr kranker Onkel verstarb, ob ich nicht etwas hätte tun können. Ich fühle mich immer noch verantwortlich für alles und das jeden Tag. Ich bin unendlich dankbar, dass meine Mutter es irgendwie aus der Depression geschafft hat und sie heute hier ist. Ich habe in diesem Text vieles über sie gesagt, was nicht unbedingt positiv war. Als Mensch kann ich sie nicht immer verstehen, aber als Mutter liebe ich sie über alles und bin unendlich dankbar, dass ich sie nicht verloren habe. Ich bin jetzt nicht nur Suizidhinterbliebene, ich habe auch die Rolle der Angehörigen von einem Menschen eingenommen, der suizidgefährdet war. Und das nicht nur einmal in meinem Leben. Ich weiß manchmal nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber so oft, wie ich bis jetzt in meinem Leben bereits mit der Thematik konfrontiert wurde, habe ich allmählich das Gefühl, dass Suizid nicht nur ansteckend ist, sondern auch Hinterbliebene so sensibel und feinfühlig werden lässt, dass sie Menschen einfacher dazu bewegen, sich ihnen mit psychischen Erkrankungen anzuvertrauen. Ich habe zumindest das Gefühl. Die direkte Konfrontation mit dem Thema Suizid ist für mich heute noch extrem schwer und belastend. Dass ich all das hier aufschreiben kann, ist ein großer Schritt für mich. Denn ich habe es noch nie jemandem so ausführlich erzählt, habe noch nie jemandem meine Gefühle diesbezüglich so genau erläutert, wie ich es hier getan habe. Ich hatte enorme Schwierigkeiten, die in der Schule zu lesenden Lektüren zum Thema Suizid zu lesen. Die Unterhaltungen dazu im Unterricht fand ich damals schon nicht angemessen. Die Lehrer haben nicht aufgeklärt, sondern haben mit willkürlichen Worten um sich geworfen. Einmal habe ich eine Lehrerin angeschrieben und ihr meine Situation geschildert. Ich weigerte mich, das Buch zu lesen. Ich durfte einige Seiten des Buches dann auslassen, was aber keine Hilfe war, da die Thematik über das ganze Buch präsent war. Aber leider weiß ich auch nicht, wie ich es besser gemacht hätte und was ich mir gewünscht hätte. Es war einfach nur schlimm. Ich habe mich daher erst einmal langsam an deinen Podcast herangetastet und hatte zwischen dem Hören auch immer längere Pausen. Es war sehr ungewohnt für mich zu sehen und zu hören, dass Menschen so offen darüber sprechen. Aber es ist wichtig und richtig. Denn in dieser Welt sind prozentual gesehen kaum Menschen über dieses immer präsenter werdende Thema ausreichend informiert. Ich habe mich in vielen Worten der Folgen wiedergefunden und mich gleichzeitig gefragt, wie ich heutzutage damit umgehen würde. Ich weiß es nicht und will es mir nicht vorstellen. Es war das wohl einschneidendste Erlebnis in meinem Leben und ich glaube, dass es das auch immer bleiben wird. Und das ist okay. Es gibt keinen einfachen Weg, mit dem Verlust umzugehen, den der Suizid eines geliebten Menschen hinterlässt. Die Fragen, die Zweifel, das Gefühl von Hilflosigkeit, das alles bleibt. Manchmal scheint es, als gäbe es keine Antworten, die das, was geschehen ist, erklären oder leichter machen könnten. Der Schmerz wird nicht weniger, aber ich weiß jetzt, dass er sich verändert. In meinen schwersten Zeiten habe ich gelernt, dass ich die Trauer spüren und annehmen muss. Ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern, dass es, leider, noch sehr viele andere Hinterbliebene da draußen gibt, die sich genauso fühlen. Das Leben mag zerbrechlich sein, aber in Verbundenheit finden wir irgendwie die Kraft, weiterzugehen. Und wenn wir mal anhalten müssen, ist das auch okay. Das war Celines Geschichte. Liebe Celine, von Herzen danke ich dir dafür, dass du dir diese ganze Mühe gemacht hast, für uns deine Geschichte aufzuschreiben. Und das alles noch in einer einzigen Nacht. Dein Text und deine Worte beeindrucken und berühren mich sehr und machen mich unendlich traurig. Es tut mir so leid, was du erleben musstest, wie alleine du gelassen wurdest. Auch wenn natürlich mein Verständnis deinen Eltern gilt, das ist ja klar. Aber dieses kleine, schutzlose Mädchen hätte so sehr Hilfe gebraucht und es bricht mir wirklich das Herz, dass du sie nicht bekommen hast. Ich bin mir sehr sicher, dass dein Leben ein ganz anderes gewesen wäre, wenn du erfahren und verstanden hättest, dass nichts von dem Geschehenen deine Schuld war und dass du niemals, auch nur im Ansatz, etwas hättest tun können, das deine Schwester abgehalten hätte. Denn genau das ist der Fall. Du bist eine wundervolle, empathische, verständnisvolle und liebevolle junge Frau geworden, auf die deine Schwester mit Sicherheit unglaublich stolz ist. Ich bin es in jedem Fall. Auch wenn deine Schwester seitdem nicht mehr hier auf der Erde bei dir ist, so ist sie es dennoch auf ihre Art. Ein Gedicht, das ich so schön und tröstlich finde und das mich an deines erinnert hat, möchte ich dir in diesem Zusammenhang zitieren. Ich bin von euch gegangen und habe doch etwas zurückgelassen. Ich bin ein Lächeln, ihr findet mich, wenn ihr an mich denkt. Ich bin der Wind, der euch umspielt, die Sonne über den Feldern. Ich bin die Schneeflocke in der Luft und der Regen über den Wäldern. Ich bin der Vogel, der singend ruft und der Stern, der aus der Ferne grüßt. Ich bin bei euch, wenn der Tag beginnt und wenn die Sonne sinkt. Ich bin in euren Herzen und habe dort den schönsten Platz gefunden. Liebe Celine, von Herzen wünsche ich dir für deinen weiteren Weg das Allerbeste. Ich habe vor kurzem für Betroffene eine neue Möglichkeit geschaffen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Such dafür auf Facebook nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gibt. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.